Zu Anfang würde ich gerne noch mal beten. Herr, wir kommen vor dich mit allem, was uns bewegt, und suchen Ruhe bei dir. Hilf uns, dass wir jetzt ankommen können und zur Stille kommen können. Dass unser Herz still wird und dass du zu uns sprichst. Danke, dass du uns jedes Mal neu einlädst. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mich vor Wochen hierfür gemeldet und nach dieser Woche dachte ich, ich will ehrlicherweise nicht mehr. Ich habe ganz, ganz großen Weltschmerz in mir. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir genauso. Weltschmerz. Über das, was gerade passiert. Am 27.01. haben wir noch den Gedenktag gehabt an die Opfer des Nationalsozialismus. Und wir sehen auf die Bundestagswahl am 23.02. die Brandmauer, die nicht nur Risse bekommen hat, sondern gefallen ist. Trump, der Präsident, Elon Musk, bei dem mir die Worte fehlen. In mir ist ganz viel Weltschmerz. Ich habe Angst vor dem, was kommt. Schmerz, weil ich das Gefühl habe, dass meine Hände gebunden sind und dass alles, was ich irgendwie tun könnte, nicht ausreicht. Und nicht nur das, persönliche Krisen sind uns ja auch nah. Geliebte Menschen, die krank sind, Ziele, die unerreichbar scheinen, gesellschaftliche Krisen. So ging es mir die Woche. Und ich habe so überlegt, über was ich heute predigen will. Und ich habe einfach nach was gesucht, was mir irgendwie ein bisschen Hoffnung schenken kann. Und dann ist mir Psalm 23 eingefallen. Und auf den Psalm 23 wollen wir heute ein bisschen eingehen. Und das werden wir so machen, dass wir immer erst einen Vers betrachten und ich dann ein paar Reflexionsfragen stellen werde und da kurze Pausen lasse, damit wir alle auch mal darüber nachdenken können. Psalm 23. Hoffnung in Zeiten der Dunkelheit. Der Herr ist mein Hirte. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Meine Mama hat ja eben schon so schön gesagt, diesen Psalm, den kennen wir alle. Selbst ich, die nicht das beste Wissen hat, kann den Psalm doch tatsächlich auch auswendig. Der Herr ist mein Hirte. Diese Aussage, die hat ihre Wurzel in der altorientalischen Viehzüchtergesellschaft. Der Hirte ist eine Bezeichnung für verschiedene Herrscher. Könige, die wurden damals auch Hirten genannt. Aber wir kennen auch den Hirten als der, der sich um seine Schafe kümmert. In der Bibel lesen wir oft von dem Bild Gott als Hirte und Israel als die Schafe, das Volk, das gehütet werden muss, und Gott der Herrscher. Aber was heißt das eigentlich, wenn wir von dem Hirten als Herrscher sprechen? Wenn wir sagen, Gott der Hirte, der Herr ist mein Hirte, dann ist das erstmal ein Anspruch auf Herrschaft und Führung. Ich glaube, die wissen nicht, dass da der Eingang ist. Vielleicht kann den jemand kurz zeigen. Ah, okay. Ich mache einfach weiter. Der Hirte als Herrscher. Er führt uns, er leitet uns. Und er hat auch eine Pflicht als Hirte. Er sorgt für Schutz, für Ordnung. Ich habe meinen Hund mitgebracht. So einen Hund hat der Hirte ja auch oft dabei. Der treibt die Schafe, er hält Ordnung. Und der Hirte, der versorgt. Der sorgt sich um seine Schafe. Er beschützt sie. Er bleibt in ihrer Nähe. Er versorgt sie. Und als ich darüber nachgedacht habe, da habe ich mich gefragt, was kann ich mit dem Bild anfangen? Der Herr ist mein Hirte. Und ich habe so an Hirten gedacht, an das typische Bild von Hirten und dachte, die haben immer so viele Schafe. Der Hirte hat nicht nur ein Schaf. Wir haben eben auch in dem Gleichnis gehört, viele Schafe. Ich als das Schaf bin in einer Gemeinschaft. Mir fehlt es an nichts. Mir wird nichts mangeln. Dieser Vers, der spricht nicht davon, dass wir individuellen Wohlstand haben. Auch wenn ich den Psalm bete, habe ich nicht das Geld, um das zu kaufen, was ich will. Es geht hier nicht um individuellen Wohlstand, sondern es geht darum, dass wir Gemeinschaft haben können als ein Geschenk. Mir fehlt an nichts. Eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die diesen Mangel auffangen kann, den wir vielleicht fühlen. Mangel an sozialen Kontakten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Oft bin ich doch einsam. Und gerade dann suche ich nach einer Gemeinschaft, die das auffangen kann. Und lesen wir nicht an anderer Stelle, ein Leib, viele Glieder? Ich glaube, wir dürfen den ersten Vers nochmal ganz neu betrachten. Der Herr ist mein Hirte und neben mir sind ganz viele andere Schafe, die in derselben Welt leben, die Ähnliches fühlen wie ich. Und genau das darf auch unsere Stärke sein, dass wir uns gemeinsam auffangen können, dass wir gemeinsam Schafe sein dürfen, die herumirren dürfen, die sich auf die Suche machen und doch dürfen wir das gemeinsam machen. Wo erlebst du Mangelsituationen? Wo suchst du nach Hilfe? Hast du eine Gemeinschaft, die den Mangel mit dir auffangen kann? Ich glaube, der Vers darf uns auch nochmal ermutigen, über unser Hirtenbild nachzudenken. Gott als der Hirte. Aber vielleicht dürfen wir auch kleine Hirten füreinander sein. Raum schaffen, in denen Hoffnung sein kann. Wo bist du ein Hirte oder eine Hirtin? Hoffnung durch Gemeinschaft. Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser. Als ich in die Kommentare zu dem Vers geschaut habe, da stand ganz oft, dass Hirten immer die Weide wechseln müssen. Schließlich haben die Schafe irgendwann das Gras abgefressen und müssen an einen anderen Platz. Und damals war es wohl so, dass die Wege zwischen den guten Weiden gefährlich waren. Es bestanden immer viele Gefahren und der Hirte musste gut aufpassen. Und wortwörtlich steht hier sogar Gewässer voller Ruhe. Er leitet mich zu Gewässern voller Ruhe. Gott lädt uns ein. Er lädt uns ein, zu so Ruheplätzen zu kommen, zu lagern, zu ruhen. Er bietet uns an, dass wir ankommen können. Aber Gott ist kein Gott, der dir das überstülpt, sondern er lädt dich ein. Und diese Einladung, die dürfen wir annehmen. Und du musst innehalten in deinem Leben und schauen, wo du Ruhe suchst und wo du Ruhe hast. Ich habe letzte Woche ein Buch gelesen. Manche werden es kennen. Ich habe mich erst geweigert, es zu lesen, aber ich war doch sehr begeistert von dem Buch. Das Ende der Rastlosigkeit. Vielleicht kennen das einige. Und ich würde vermuten, dass der Autor und ich theologisch vermutlich eher weiter entfernt voneinander sind. Und doch hat er was geschrieben, was mich begeistert hat. Lerne innezuhalten. Nicht für andere, sondern für dich selbst. Wo sind deine Ruheplätze? Schaffst du es in deinem Alltag, Ruhe in deinem Leben zu schaffen? Das Ende der Rastlosigkeit. Kannst du rasten oder bist du eher rastlos? Dieser Vers spricht davon, dass wir weiden dürfen, dass wir ankommen dürfen, dass Gott uns einlädt zum Ankommen. Vielleicht musst du Raum schaffen für dich, um anzukommen. Raum schaffen, um Pause machen zu können. Hoffnung durch Ruhe. Dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben, dafür steht er mit seinem Namen ein. Gott erfrischt mich, sagt dieser Vers. Aber dieser Vers sagt nicht, dass sich die Situation verändert. Wenn wir wieder zurück zu dem Bild springen mit den Schafen, heißt es nicht, dass auf einmal sich alles verändert und doch wird eine Situation geschaffen, in der du dich verändern kannst. Die Schafe, die bleiben Schafe, die Gegend bleibt die gleiche, aber dennoch darf sich was verändern. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Tzedaka. Das ist die Gerechtigkeit, da habe ich mal vor Monaten drüber geredet. Und doch ist mir dieses Wort hängen geblieben. Tzedaka, die Gerechtigkeit, das Recht, das Heil. Aber was ist dieses durch Leben geführt werden und das gerecht? Was heißt das? Gerecht meint hier die richtigen Wege, die nicht in die Wüste führen. Die richtigen Wege, die der Hirte geht, damit die Schafe das bekommen, was sie brauchen. Aber was heißt gerecht? Mich hat das jetzt nicht so zufriedengestellt mit der Definition aus dem Kommentar. Also habe ich erst mal gegoogelt. göttliche Gerechtigkeit habe ich eingegeben und dann kam ganz oben EKD und ich dachte, okay, da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Und das fand ich eine ganz spannende Aussage. Die EKD schreibt, göttliche Gerechtigkeit ist erreicht, wenn alle das bekommen, was sie brauchen. Da dachte ich erstmal, jetzt bin ich ganz schön frustriert, weil es geht gar nicht um mich. Wo ist denn meine eigene Gerechtigkeit? Göttliche Gerechtigkeit ist erreicht, wenn alle das bekommen, was sie brauchen. Was ist denn mit mir? Und doch hat mich das ganz anders bewegt. Göttliche Gerechtigkeit ist erreicht, wenn alle das bekommen, was sie brauchen. Der Vers geht weiter mit, dafür steht er mit seinem Namen ein. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich war, ich bin, der ich sein werde. So spricht Gott von sich in 2. Mose 3. Und diese Zusage, die spricht er auch in diesem Vers nochmal. Er ist dabei, er war dabei und er wird dabei sein. Wie gefällt dir die Definition von der EKD? Göttliche Gerechtigkeit ist, wenn alle ihre Gerechtigkeit haben. Wo erlebst du Gerechtigkeit? Geht es bei der Gerechtigkeit, die du dir wünschst, um dich oder um andere? Gottes Gerechtigkeit ist ganz anders, anders als unsere Gerechtigkeit. Das mag manchmal frustrierend sein, und doch kann es auch ein Trost sein. Seine Gerechtigkeit ist ganz anders. Dieser Vers, der darf uns auch ermutigen, diese Gerechtigkeit weiterzugeben. Diese Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit weiterzugeben. Einzustehen für die, die es vielleicht nicht selbst können. Und dieser Vers sagt uns, du bist nicht alleine. Und muss ich durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist an meiner Seite. Und muss ich durch ein finsteres Tal. Das trifft ziemlich das, was ich zu Anfang gesagt habe. Jedenfalls bei mir. Die Sachen, die ich eben genannt habe, das fühlt sich für mich wie Dunkelheit an. Und dieser Vers, der sieht das. Dieser Vers spricht von dieser Dunkelheit und er verschließt nicht die Augen vor der Tatsache, sondern er spricht es direkt an. Dieser Vers ermutigt mich immer wieder, dass es auch okay ist, dass wir Leid ansprechen dürfen, dass wir nicht die Augen verschließen müssen vor dem, was ist, außerhalb und innerhalb. Und muss ich durch ein finsteres Tal. Bei Gott dürfen wir alles abgeben, Freude, Dank, aber eben auch die Sachen, die uns belasten. Unsere negativen Emotionen und all das, was wir fühlen. Und der sagt, dass es auch eine Zeit geben darf, in der du dich auseinandersetzt mit der Dunkelheit. in der du nicht die Augen verschließen musst, sondern in der du ganz ehrlich werden darfst, dass es diese Dunkelheit auch gibt. Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück. Fürchte ich kein Unglück. Also ich fürchte Unglück. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Als ich den Vers gelesen habe, da dachte ich so, also das entspricht überhaupt nicht dem, was ich empfinde. Und ich glaube, dieser Psalm, der will gar nicht sagen, dass du dich nicht fürchten darfst. Ich glaube, es geht nicht darum, dass du keine Sorgen mehr haben darfst. Sondern gerade in dem ersten Teil des Verses spricht er das ja an, dass es diese Dunkelheit gibt. Und im zweiten Teil sagt er aber, es ist okay, dass du das hast. Lass dich nur nicht einnehmen davon. Lass dich nicht einnehmen von deiner Sorge, von deiner Angst, von deiner Furcht. Und warum? Denn du bist an meiner Seite. Gott als Begleiter ist dabei. Ich darf diese Furcht haben, ich empfinde sie und doch darf ich vertrauen, dass da einer ist. Ein Hirte, der sich sorgt, der uns bestärkt, der nur das Beste will. Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist an meiner Seite. Welche finsteren Täler durchschreitest du? In welchen dunklen Zeiten sind wir auch vielleicht als Gemeinschaft? Was brauchst du in so Zeiten der Dunkelheit? Und was kannst du in so Zeiten geben? Ich glaube, dieser Vers zeigt uns nochmal, dass wir ehrlich werden dürfen. Ehrlich vor Gott und ehrlich vor uns. Dass wir das, was uns belastet, ansprechen dürfen. Dass wir nicht unsere Augen verschließen müssen, dass nicht alles nur gut laufen darf, sondern dass es Dunkelheit gibt, Schmerz, Trauer, Wut und dass wir das ansprechen dürfen. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Der Stecken und der Stab als Zeichen von Führung und Schutz. Hier auf dem Bild, man sieht es nicht so ganz gut, ich gebe es zu, aber das ist der Stab, den die Hirten damals hatten. Und der Hirte, der will die Schafe führen, der will sie beschützen. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns auch noch mal ganz neu darauf einlassen. Einlassen darauf, dass jemand anderes die Leitung hat. Einlassen darauf, dass am Ende irgendwas Gutes dabei rauskommt. Und ich glaube, dass Hoffnung auch eine Entscheidung braucht. Eine Entscheidung, sich nicht von den Sorgen einnehmen zu lassen, sondern im Vertrauen auf Gottes Kraft nach vorne zu sehen. Der Vers spricht nicht davon, dass jetzt alles positiv wird, dass die Welt sich ändert und das Leid beendet wird. Und doch stehen dieser Stecken und Stab dafür, dass da jemand ist, der dich leiten will, der mit dir unterwegs sein will und der für Gerechtigkeit sorgen will. Wie gehst du damit um, wenn du Trost brauchst? Wie könntest du ein Hirte oder eine Hirtin für andere werden? Dieser Vers spricht nicht davon, dass alles gut wird und dass die Welt sich ändert, aber er spricht davon, dass da jemand da ist, der dir begegnen will in all dem, was du fühlst und was gerade ist. Und du darfst dich darauf einlassen, dass dir da jemand begegnen will. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und dich ernüchtert diese Predigt ein bisschen, weil es nicht darum geht, dass sich jetzt alles ändert, dass ein Allheilmittel jetzt da ist und alles wieder gut wird. Aber ich glaube, vielleicht findest du in diesen Versen kleine Schritte der Hoffnung. Hoffnung durch Gemeinschaft. Hoffnung durch Ruhe, Hoffnung dadurch, dass es nicht um deine Gerechtigkeit geht, sondern um seine, um meine große Gerechtigkeit. Hoffnung dadurch, dass du ehrlich werden kannst. Und Hoffnung dadurch, dass du jemanden vertrauen darfst. Und ich glaube, dieser Psalm darf uns auch ganz neu einladen, uns selbst zu überlegen, ob wir nicht auch diese Hoffnung schaffen dürfen. Ob wir nicht auch für andere Hirten und Hirtinnen sein dürfen. Eben durch diese kleinen Schritte der Hoffnung. Zum Schluss möchte ich einmal nochmal den Psalm vorlesen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Amen.